wie der große Julius Caesar schon gesagt hat, alea jacta est. Die Würfel sind gefallen und wir sprechen heute über The Cube.
Wow.
Ich kann es nicht ernst nehmen, dass ich das gesagt habe. Das ist mir peinlich.
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Erstmal ganz kleine Vorstellungsrunde. Ich bin Lena, die andere Person hier im Podcast ist Ari.
Hallo.
Wir sagen das ab und zu nochmal dazu, weil wir nämlich gesehen haben, dass ein paar neue Leute dazugekommen sind. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
Ja, vor allem jetzt in den Sommermonaten. Was denn da passiert? Also, hallo, wo kommt ihr alle her?
Aber habt ihr nichts Besseres zu tun, als einen Podcast hören? Geht doch mal raus.
Seid gegrüßt auf jeden Fall und ja, was soll man da sagen? Wir freuen uns da sehr drüber, wir freuen uns über jede positive Bewertung, die dazu kommt, über jede Nachricht, die ihr uns schreibt bei Instagram und Co. Wir gehen da immer so gerne in den Austausch auch mit euch und das ist einfach richtig, richtig geil, oder? Wenn man schon so, irgendwie, man hat so seine kleine Horror-Community, also so generell, wir hören ja selber auch andere Horror-Podcasts und sind ja auch vernetzt mit den Kollegen teilweise und so. Kollegen kann man Kollegen sagen, es klingt so hochgestochen.
Irgendwie sagt man das, oder? Ich habe das mal mitbekommen, dass Influencer auch gegenseitig über sich so reden, also finde ich, können wir das auch sagen.
Ja, wobei ich das hier ja immer noch nicht, also ich betrachte das ja hier nicht als unseren Job, auch wenn wir das innerhalb der Arbeitszeit machen dürfen. Da haben wir es ganz gut getroffen, aber wir haben das ja hier angefangen, aus Spaß, aus Jux und Dallerei. Aber irgendwie ist es trotzdem schön, wenn man sieht, wie viele wir mittlerweile sind.
Ja, finde ich auch gut. Dass geil. Leute uns freiwillig auch zuhören. Nett. Scheinen wir ja nicht so schlimm zu sein.
So, natürlich gibt es wie immer hier heute auch noch Streaming-Tipps, Kino-Tipps, Horror-News und vorweg immer etwas, was wir aktuell noch so geguckt haben. Lena, hast du was geschafft?
Ich habe mir eine ganz lange Liste angelegt von Filmen, die ich demnächst gucken möchte und die Liste hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich es jetzt dann leider nicht geschafft habe, auch tatsächlich den Film zu gucken.
Okay.
Ja, und du?
Ich war im Kino.
Ah ja, stimmt.
Ich habe das gleich ausgenutzt, dass ich letztes Wochenende in der Heimat war und habe mir gleich meine eine Freundin, die auch totaler Horrorfan ist, geschnappt. Das ist meine Ersatz-Lena, so wie ich sie immer nenne.
Ich finde es auf jeden Fall super, dass sie die Ersatzlena ist und nicht ich.
Naja, weil sie ja eigentlich auch Maria heißt.
Ja, ich finde das verwirrend.
Super. Ja, das würde jetzt auch zu lange dauern, das zu erklären. Aber auf jeden Fall, ey, wirklich, und das bringt mich wieder dazu, dass du dich wirklich als Berlinerin glücklich schätzen kannst, dass halt jeder Kackfilm, sei er noch so klein, in irgendeinem Kino in Berlin schon laufen wird. Und was soll ich dir sagen? Wir wollten Longlegs gucken und der lief genau an diesem Abend, wo wir ins Kino wollten, da nicht. Der lief den Abend zuvor und auch den danach, aber Freitagabend keine Chance. Deswegen mussten wir erstmal eine halbe Stunde bis in die nächste Stadt fahren, um den dann da zu gucken.
Ja, wie war er denn?
Man soll ja, haben wir in der Schule gelernt, immer erstmal mit dem Positiven anfangen.
Naja, nee, nicht, wenn es komplette Kacke ist.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Okay.
Es gibt auch viel Positives, pass auf. Es ist, ach ja, es ist kompliziert. Erstmal nochmal kurz zur Handlung. Es geht ja um einen Serienkiller namens Longlegs und eine junge FBI-Agentin, gespielt von Micah Monroe, die wir auch kennen, zum Beispiel aus It Follows, wird mit dem Fall neu beauftragt und soll eben herausfinden, wer der Killer ist, den zur Strecke bringen. Ja, soweit so klassisch. Und jetzt die positiven Punkte. Ich fand das Setting erstmal richtig geil. Es spielt ja so in den 70ern. Bilder geil, Sound geil, Atmosphäre geil. Also gerade die Atmosphäre, da würde ich sagen, baut sich auch dieser Grusel in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt mal, am ehesten auf. Ich mag auch die Schnitte teilweise. Ich bin so Fan von so Match-Cuts. Auch okay. Richtig cool. Und Longlegs wird ja gespielt von Nicolas Cage. Und ich sag mal so, so habt ihr Nicolas Cage noch nie gesehen. Kann ich euch schon mal versprechen. Es ist eine andere Art von verstörend.
Okay.
Ja, es hat was. Es hat wirklich was. Also ich mag die Figur total. Es ist sehr bizarr. Es ist unberechenbar. Und Nicolas Cage ist ja auch für sein Overacting so bekannt. Und das hat er hier auch wieder gemacht. Und ich habe heute auch noch mal so, ich habe den ja auf Deutsch geguckt im Kino. Und ich habe heute noch mal so ein paar Ausschnitte gehört vom Original. Also wie Nicolas Cage wirklich geschauspielert hat und wie seine Stimme da klingt. Und es ist noch mal krasser und verstörender als die Synchro. So, und ich sag mal, über weite Teile fand ich den Film auch richtig, richtig gut. Ich glaube, ohne das Ende hätte der von mir so eine 8 oder 9 von 10 gekriegt. Aber das Ende hat es mir leider komplett versaut.
Och nein.
Und ich glaube, da ist die Meinung bestimmt zwiegespalten. Ich glaube, dass wirklich die Mehrheit den über weite Strecken geil findet. Und ich glaube, das Ende ist dann so, entweder mag man das oder man mag es nicht. Ich mag es gar nicht. Und das Ende, habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ist für mich aber immer am wichtigsten bei so einem Film. Mhm. Weil das ist das Gefühl, womit dieser Film mich dann entlässt aus dem Kino. Und da war ich erstmal sehr streng direkt nach dem Film. Und meine erste Reaktion war, als der Abspann lief, ja, schade.
Ach so. Mann.
Und dann haben meine Freundin und ich uns angeguckt und haben gesagt, ja, 6 von 10. Jetzt im Nachgang nochmal rückblickend betrachtet, mit nochmal ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Ich habe vorhin mal geschaut, IMDb hat 6,8 vergeben. Und ich habe schon festgestellt, dass meine Meinung oft sehr krass übereinstimmt mit IMDb-Bewertungen.
Hm.
Und diese 6,8 trifft es eigentlich ganz gut, auch für mich.
Okay. Aber du hast mich ein bisschen gecatcht, weil jetzt würde ich schon gern wissen, was das für ein Ende ist.
Ja, und wovon du ja immer so ein Fan bist, ist ja das Marketing. Und das war hier auch echt ganz cool, habe ich gelesen. Und zwar wurden so Telefonnummern an Litfaßsäulen geschrieben. Und wenn du da angerufen hast, dann hast du die Stimme von Longlegs am Telefon gehabt.
Das haben die Ärzte auch neulich gemacht und dann hatte man da einen neuen Song.
Ah, cool. Und was sie auch noch gemacht haben, ist wohl, dass sie von Micah Monroe haben sie, quasi ihr ein Mikro noch angebamselt, relativ nah an ihrem Herzen, zu dem Zeitpunkt, als sie Nicolas Cage in seiner Rolle als Long Legs das erste Mal gesehen hat. Also sie wusste vorher nicht, wie er aussieht im Film. Und als sie auf ihn getroffen ist, ist wohl die Herzfrequenz hochgeschossen, irgendwie auf 170.
Mhm. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich habe gar keine Ahnung, aber es klingt jetzt viel.
Und diesen Herzschlag, was sie dann aufgenommen haben von ihr, das haben sie wohl für den Trailer verwendet. Das finde ich halt auch schon wieder geil.
Ja, das finde ich auch gut.
Ja, also macht euch gerne euer eigenes Bild. Wie gesagt, ich würde sagen, das Ende ist, das spaltet die Nation. Die Horrornation.
Neu im Stream.
Jetzt ganz frisch läuft auf Netflix der Film Disquiet. Der fängt von der Handlung her, glaube ich, so ein bisschen an, wie Walking Dead anfängt. Weil es geht halt um Sam, der nach einem Autounfall im Krankenhaus aufwacht. Aber da sind halt kaum noch Leute. Und alle, die noch da sind, also so Ärztinnen und Krankenpfleger und sowas alles, die sind ein Monster. Und es gibt da leider keinen deutschen Trailer dazu. Ich finde das von der Handlung her irgendwie ganz cool. Er will dann wohl mit anderen Patientinnen und Patienten versuchen, da rauszukommen und so. Alles interessant. Ich finde auch, Krankenhaus ist immer ein cooles Set. Aber das CGI sah so dämlich aus. Also der hat da irgendwie Kontakt zu so einem Krankenpfleger gehabt, der ihn dann anguckt und dann verschwimmt sein Gesicht so zu so einer Maske. Und es sieht auch einfach schon wieder aus wie so ein Snapchat-Filter und irgendwie. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin ja bei CGI eigentlich nicht so streng, aber das sah so blöd aus, dass ich dann dachte, weiß ich jetzt nicht.
Ja, da merkt man dann doch ein bisschen, dass es dann keine große Kinoproduktion ist, sondern eine Streaming-Produktion.
Ja.
Ab dem 13. September könnt ihr gucken bei Sky Lisa Frankenstein. Das ist ja eine Horrorkomödie, die im Februar dieses Jahres ins Kino gekommen ist. Jetzt dann erstmals im Stream. Und da geht es eben um Lisa, die erweckt mit Hilfe einer Sonnenbank eine alte, aus dem viktorianischen Zeitalter stammende Leiche zum Leben.
Man kennt es.
Ja, was man so macht auf einem lockeren Dienstag. Und dann verliebt sie sich in den Jungen.
Klar.
Da ist ein junger Mann. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich wünschte, ich wäre bei dir.
Das ist wirklich weird, Lisa. Oh mein Gott! Es hat geklappt!
Naja, also diese Leiche wird gespielt von Cole Sprouse. Der ist schon niedlich. Ich kann das schon verstehen.
Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist doch Zack und Cody. Also irgendwie ich weiß es nicht. Ich kann den nicht süß finden.
Ich finde den schnucklig.
Okay. Ab dem 16. September läuft auf Netflix Grave Torture. Da geht's um Sita und ihre Eltern sind in einer Sekte in so einem gemeinsamen Suizid gestorben. Und aus diesem Grund möchte sie jetzt die böseste Person der Welt finden und dann quasi sich, sobald diese Person stirbt, mit der Person zusammen begraben lassen. Denn es gibt in dieser komischen Elternsekte diese Legende, dass Menschen, die böse waren, im Grab bestraft werden. Und sie will halt mit ins Grab, um zu beweisen, dass das Schwachsinn ist. Aber vielleicht ist es ja gar kein Schwachsinn. Ich glaube, das werden wir in diesem Film herausfinden. Es gibt weder einen deutschen noch einen englischen Trailer. Ich habe nur den indonesischen gefunden. Und ja, also die Story klingt merkwürdig. Habe ich so noch nicht gehört. Und deswegen, falls den jemand irgendwie guckt oder so und irgendwie Bescheid geben möchte, ob der cool ist, schreibt uns da sehr gerne. Ich glaube, es interessiert mich schon ein bisschen.
Also ich habe im Trailer nur Bahnhof verstanden, aber mit der Geschichte, die du jetzt erzählt hast, macht das alles Sinn.
Die habe ich auch nachgelesen, ich habe kein Indonesisch gelernt.
Ach so, ne. Und dann könnt ihr gucken ab dem 19. September auch auf Netflix, Mensch, Monster, die Geschichte von Lyle und Eric Menendez? Menendez,
ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Das ist eine True-Crime-Serie, zweite Serienverfilmung nach Dahmer. Also das spielt innerhalb dieser Monster-Reihen-Anthologie im Prinzip. Denn es beruht ja auf wahren Begebenheiten, genauso wie die Dahmer-Geschichte. Und hier wird jetzt der Fall der Menendez Brüder beleuchtet, die 1996 eben wegen des Mordes an ihren Eltern verurteilt wurden. Angeblich, so war die Anklage, haben sie ihre Eltern getötet, um das Familienvermögen zu erben. Die Brüder haben aber immer was anderes behauptet.
Eric und ich haben zusammen unsere Eltern getötet, also würde ich sagen, stehen wir uns ziemlich nah. Auf uns an, okay? Sie werden verdammt stolz auf uns. Sie werden verdammt stolz. Ich dachte, wenn wir sie loswerden, würde ich mich besser fühlen. Aber ich habe diese Albträume.
Du checkst es nicht, verflucht! Du checkst es nicht, Eric! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft!
Also, der Trailer sieht sehr wild aus, finde ich. Die waren da ja, ich kenne die Geschichte nicht, aber offensichtlich ja irgendwie haben die sich das ganz gut gehen lassen, nachdem sie ihre Eltern ums Eck gebracht haben.
Ich kenne die Geschichte auch nicht. Ich weiß aber, dass Netflix in der Vergangenheit so ein bisschen Stress hatte, weil unter anderem Leute, die Ted Bundy-Doku gesehen haben und dann alle immer nur gesagt haben, wie heiß sie Ted Bundy finden. Und Netflix meinte so, nein, das ist ein Täter, ihr dürft doch hier den Täter nicht so glorifizieren. Oh ja. Und jetzt machen sie eine Doku über diese beiden Geschwister und haben dafür einfach die hottesten Schauspieler rausgesucht, die die Welt jemals gesehen hat. Die haben beide wirklich so 10-Pack, sind wirklich so richtige Surferboys. Und da denke ich mir auch so, ja, Netflix, da müsst ihr euch nicht wundern. Also, dann macht doch sowas nicht.
Aber ich finde, die Geschichte klingt interessant und ich werde das meinem Freund mal vorschlagen. Also ja. So ab und zu mal so True Crime finde ich ganz nett.
Ja, das klingt wirklich echt interessant.
Neu im Kino.
Ab dem 12. September läuft Beetlejuice oder auch Beetlejuice 2. Ich glaube, jetzt habe ich dreimal hintereinander Beetlejuice gesagt. Ich glaube, das war schlecht. Ich glaube, jetzt kommt er. So ein Scheiß auch. Genau, das ist jetzt der zweite Film von diesem Tim Burton-Film. Und ich habe mal nachgeguckt, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, von all diesen Tim Burton-Sachen ist Beetlejuice immer komplett an mir vorbeigegangen. Deswegen wollte ich jetzt mal wissen, worum ging es überhaupt im ersten Teil? Da ging es um ein Paar, das bei einem Autounfall stirbt. Und die werden dadurch jetzt irgendwie verflucht, noch 125 Jahre in ihrem Haus zu wohnen. Da das Haus aber leer steht, zieht logischerweise irgendwann eine neue Familie ein und das findet dieses Geisterpaar jetzt natürlich kacke und die wollen die Familie da rauskriegen und deswegen holen sie sich Hilfe von dem verrückten Geist Beetlejuice. Der wird übrigens gespielt von Michael Keaton Und Winona Ryder war damals die Tochter von dieser neuen Familie. Und die ist dadurch dann quasi auch berühmt geworden. Und die spielt jetzt hier wieder mit im zweiten Teil und wird auch wieder von Beetlejuice heimgesucht, hat aber mittlerweile eine Tochter, gespielt von Jenna Ortega. Und die öffnet jetzt so ein Portal ins Jenseits.
Meine Mutter ist hier aufgewachsen, in diesem alten Haus auf dem Hügel.
Was, in dem Geisterhaus? Ist deine Mutter Lydia Dietz?
Unglücklicherweise, ja.
Sie ist eine Legende.
Geister gibt es nicht. Nur leichtgläubige Menschen, die auf diesen Mist reinfallen.
Ich kann nicht fassen, dass ich das tue. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice!
Mein Typ wird oben verlangt. Oh, nicht den Kopf verlieren.
Also, Asche auf mein Haupt an dieser Stelle. Ich kenne den ersten Film tatsächlich auch nicht, aber wenn ich mir das so angucke, ist es vom Stil her auch nichts, was mir so zusagt. Aber ich habe jetzt schon so viele positive Stimmen gehört. Leute, die sagen, das ist so ein absoluter Klassiker. Naja, das lasse ich mir ja nicht zweimal sagen. Also dementsprechend wird er demnächst auch endlich mal nachgeholt.
Okay. Ich glaube, auch Tim Burton kann man wahrscheinlich nur lieben oder hassen. Ich finde Tim Burton total toll. Aber ich finde Beetlejuice, also das war es bis jetzt echt nicht für mich. Aber ich warte da auch sehr gerne auf dein Urteil.
Und ab dem 19. September läuft im Kino Speak No Evil. Das ist das US-Remake des dänischen Originals, der ja auch gerade letztes Jahr erst ins Kino kam, haben wir auch drüber gesprochen. Kurz nochmal zur Story. Zwei Familien lernen sich im Urlaub kennen. Die eine lädt die andere danach zu sich ein. Erst scheint alles normal und friedlich und dann passieren so nach und nach richtig unangenehme Situationen. Ja, und es macht sich bemerkbar, dass die Gastgeberfamilie dann irgendwie doch nicht so nett ist, wie sie scheint.
Ich bin Patrick Felsen, das ist meine Frau Kira.
Ihr müsst uns mal besuchen kommen. Der Südwesten ist wirklich wunderschön.
Ja, das wäre toll.
Es ist so ruhig hier.
Ich bewundere dich. Louise ist eine tolle Frau. Ich habe mir immer eine Familie wie deine gewünscht.
Mom, irgendetwas stimmt nicht mit ihm.
Nein!
Was stimmt nicht mit dir?
Ich will, dass wir alles ins Auto packen und auf der Stelle fahren.
Oh nein, das ist wirklich Pech.
Ich mochte das Original ja richtig.
Ich auch.
Du, ja?
Ja, schon.
Naja, wir haben beide festgestellt, es gibt vielleicht so ein paar Sachen, wo man logikmäßig...
Es gab heftige Logiklücken, sagen wir es, wie es ist. Also da war zwischendurch richtiger Bullshit drin. Aber es war trotzdem irgendwie ein cooler Film.
Ja, ich mochte den total. Und deswegen bin ich jetzt so gespannt, wie das Remake wird, weil der Gastgebervater wird ja gespielt von James McAvoy, der so gut schauspielert, auch hier wieder. Der sieht so verstörend und gleichzeitig irgendwie ein bisschen charismatisch aus im Trailer. Erinnert so ein bisschen an seine Rolle in Split. Und deswegen, also wenn den einer mit mir im Kino gucken will, meldet euch. Ich komme mit.
Ja, ich mache das nicht, weil ich protestiere ja. Ich bleibe beim dänischen Original. Ab dem 19. September läuft im Kino The Substance, also die Substanz. Da ist Demi Moore in der Hauptrolle und sie ist in dem Film über 50 und ihr wird so eine Droge angeboten, mit der sie sofort wieder jung wird. Ich würde sagen jung und schön, aber es ist Demi Moore, schön ist sie schon. Also deswegen bleiben wir bei jung. Und ja klar, also auf Frauen lastet extrem viel Druck, wenn es ums Alter geht. Vor allem natürlich in Hollywood und deswegen nimmt sie diese Droge dann auch. Und ja, ich sag mal so, wenn dann ab jetzt alles gut gehen würde, wäre es kein Horrorfilm und wir würden hier nicht darüber sprechen. Es sieht sehr so aus, als würde sie davon verrückt werden.
Hast du jemals von einer besseren Version von dir geträumt? Jünger, schöner, perfekter. Eine einzige Injektion entschlüsselt deine DNA, die eine andere Version von dir hervorbringt. Du kannst dir selbst nicht entkommen.
Es gab da einen kleinen Missbrauch.
Ich hab's nicht richtig verstanden. Ich weiß es nicht, ob sie plötzlich wieder jung wird, aber ich glaube, sie sieht sich dann im Spiegel teilweise als alt, während alle sie als jung sehen.
Ja, das
oder
kann
ob
sein.
Mit der Droge tatsächlich irgendwas Übernatürliches ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dafür muss man sich den Film angucken. Ich finde das total krass, dass Demi Moore sowas macht, dass sie quasi so diese, in Anführungszeichen, alte Frau spielt Weil ich mir denke, also die ist halt wunderschön, warum braucht die sowas? Aber natürlich auch die hat halt ihre Komplexe oder Sachen, unter denen sie leidet. Ist ein spannendes Thema, finde ich.
Ja, auch die weiß, dass sie nicht mehr die Jüngste ist.
Ja.
Also, aber du hast recht, ich finde, sie ist immer noch eine schöne Frau.
Ich glaube, man denkt auch oft bei so krass schönen Frauen gar nicht daran, dass die ja natürlich auch irgendwie so ihre Struggles haben. Deswegen finde ich das ja total toll, dass Demi Moore so eine Rolle spielt. Ist auf jeden Fall spannend.
Bisher auch nur Positives gehört, was so die ersten Kritiken angeht zum Film.
Okay. Horror News. Es gibt einen zweiten Trailer zu Smile 2. Klingt erstmal richtig super. Aber alles, was uns dieser zweite Trailer über die Handlung verrät, finde ich tatsächlich gar nicht so geil. Also handlungsmäßig sehen wir ähnliche Sachen wie im ersten Trailer. Da ist halt wieder dieses Vieh unterwegs, was dafür sorgt, dass Leute ganz doll lächeln und sich dann umbringen. Und das Ganze ist ansteckend und so. Also alles wie in Smile. Nur dieses Mal ist halt die Person, die davon betroffen ist, ein berühmter Popstar.
Ich habe die Todesfälle zu dir zurückverfolgt. Niemand hat länger als eine Woche überlebt.
Kai, reiß dich zusammen.
Nein!
Und geh wieder raus.
Nein, ich lass nicht zu, dass dieses Ding
mich benutzt.
Wie halten wir es auf?
Zuerst müssen wir dich töten.
Was?
Ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Film schon noch mal andere Wege ausprobieren möchte als die Person im ersten Smile.
Hm.
Aber abgesehen davon habe ich schon das Gefühl, dass es der gleiche Film ist. Also sie läuft halt viel rum und ist panisch und schreit rum, weil natürlich ist das offensichtlich eine blöde Situation. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe, sie hat auch die Erkenntnisse von der Person aus dem ersten Film. Das wäre geil, wenn sie damit dann so ein bisschen weiterarbeiten könnte.
Ja, ich hoffe auch, dass sie im Trailer einfach noch nicht so viel verraten wollten, in welche Richtung ja. das geht. Aber man hat ja schon gesehen, dass offensichtlich ein Weg ist, der ihr da vorgeschlagen wird. Dass sie sterben muss.
Ja. Finde ich auch total interessant. Aber wie gesagt, ich hoffe, sie hat auch das Wissen, was wir haben. Weil ich habe keinen Bock, jetzt mit ihr zusammen dann nochmal die ganze Scheiße von vorne aufzurollen. Also, ja.
Und dann ist auch ein zweiter Trailer. Nee, stimmt gar nicht. Es ist im Prinzip der erste richtige Trailer, denn vorher war es nur so ein Teaser zu Terrifier 3 erschienen. Gibt's leider noch nicht auf Deutsch. Aber ich finde, man sieht dem Trailer jetzt auch an, dass das Budget erhöht wurde, nämlich auf 3 Millionen Dollar. Teil 2 hatte, glaube ich, ein Budget von knapp 250.000, 350.000, irgendwie sowas. Und es sieht schon ein bisschen hochwertiger aus. Im dritten Teil sehen wir auch wieder Sienna, die wir schon aus Teil 2 kennen, die jetzt erneut von Art, dem Clown, heimgesucht wird. Und obwohl der Film an Halloween startet, wird halt im Film rund um Weihnachten gemordet und gemetzelt, was das Zeug hält. Aber der Film wird auch beworben, und das finde ich cool, mit Christmas Comes Early This Year.
Das ist cool. Der ja. Werbespruch gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist das Erste, was mir an Terrifier 3 gefällt. Alles andere finde ich irgendwie Bullshit, vor allem das Startdatum, aber der Spruch ist geil.
Ja, und es ist jetzt schon abzuzeichnen, dass es wieder sehr brutal wird.
Ja.
Naja.
Also für alle, die mehr auf Blut als auf Handlung stehen, viel Spaß mit Terrifier 3.
Ich würde sagen, deutlich mehr Handlung gibt es in dem Film, über den wir heute sprechen, nämlich Cube. Beziehungsweise wir reden natürlich über die ganze Reihe und auch über das japanische Remake. Kannst du dich noch erinnern, wann du Cube das erste Mal gesehen hast?
Ja. Ich kann mich, glaube ich, an den ganzen Abend richtig gut erinnern. Ich war schätzungsweise wahrscheinlich 18 oder 19 und ich weiß, dass ich den geguckt habe, weil der Mitbewohner von meinem Ex-Freund so ein Fan von dem Film war. Und dann haben wir den alle zusammen geguckt und der war wirklich richtig gut. Und der hat mir nämlich damals noch erzählt, dass das so eine kanadische Low-Budget-Produktion war, was ich heftig fand.
Ja. Bei mir war es ähnlich.
Ich konnte mich auch echt handlungstechnisch noch an ziemlich viel erinnern. Also, obwohl das jetzt auch
ich
schon
nicht.
Ein paar Jahre her ist. Okay, wie alt warst du denn?
Ja, ich war ein Teenie.
Okay.
Das weiß ich noch. Ich würde sagen, vielleicht so 16 oder so.
Aber weißt du noch, ob der dir damals gefallen hat?
Ja, ich fand den gut. Aber ich konnte mich an wenig erinnern. Ich wusste nur noch, dass ich den gut finde. Und ein Kumpel von mir war halt damals totaler Fan. Ich glaube, der hatte den irgendwie sogar illegal auf Festplatte. Und dann haben wir den uns so dann angeguckt. Ja, und heute nehmen wir das hier alles mal ein bisschen auseinander, haben natürlich wieder ausführlichst für euch Hintergrundrecherche betrieben. Da sind auch wieder ein paar nette Facts zusammengekommen. Und wir starten natürlich ganz vorne beim Original von 1997. Einmal der Inhalt kurz zusammengefasst für die, die den Film noch gar nicht kennen. Es geht darum, dass mehrere Leute sich plötzlich in einem großen Cube wiederfinden, also in einem würfelähnlichen Raum. Abmessungen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, angeblich 5x5x5 Meter. Wobei es im Film, finde ich, deutlich größer aussieht. Drumherum viele andere Cube-Räume, also das ist ein ganzes Labyrinth und gemeinsam versuchen sie jetzt den Weg nach draußen zu finden. Allerdings sind in manchen Räumen ganz fiese, tödliche Fallen versteckt.
Weiß jemand, wie er hierher gekommen ist?
Warum werden unschuldige Menschen hier reingeworfen? Werden wir bestraft?
Also, wenn es einen Weg hier rein gibt, dann gibt es auch einen Weg hier raus.
Glaubst du, die basteln so einen Kasten, damit wir hier einfach rauswackeln können?
Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich alles ganz genau an. Denn ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet.
Wir halten etwa 3 Tage ohne Essen und Wasser durch. Dann sind wir zu schwach, um uns zu bewegen.
Ich will einfach nur aufwachen.
Da drüben in einem anderen Raum wäre mir mein Haar der Kopf abgetrennt worden.
Bewegungsmelder in die Wände integriert. Schwer zu erkennen.
Nein, das schafft ihr nicht.
Doch, das schaffen wir.
Es führt kein Weg hier raus.
Genau, wir werden die Story jetzt auch noch mal ein bisschen detaillierter aufdröseln.
Spoiler-Alarm.
Genau, das ist, wie Lena gerade schon gesagt hat, ein kanadischer Horrorfilm. Regie und am Drehbuch mitgewirkt hat Vincenzo Natali. Habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Das war so wirklich sein erster großer Film, also so sein Durchbruch. Was hat er noch gemacht? 2019 zum Beispiel noch die Stephen King-Verfilmung Im hohen Gras.
Ah, ja. Den habe ich geguckt.
Ah, siehst du mal.
Das ist auch so ein Film, ich weiß nicht, ob ich den gut finde oder nicht. Irgendwie war der schon cool, aber auch sehr verwirrend. Und der ist mir nie aus dem Kopf gegangen.
Naja, okay. Mhm. Ansonsten, ja, war da jetzt so filmemäßig nichts dabei, was mir bekannt vorkam. Aber er hat oftmals so Regie bei einzelnen Serienepisoden geführt, wie beispielsweise Hannibal, Lost in Space, Westworld, Lock and Key, was ich ja richtig, richtig geil finde. Oder halt auch Cabinet of Curiosities. Von Guillermo del Toro.
Ja, cool.
Und ich würde sagen, an der Stelle steigen wir mal ein bisschen detaillierter in die Handlung ein.
Ich glaube, alle Cube-Filme, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, fangen doch damit an, dass immer jemand am Anfang erstmal stirbt, ne? Dass immer jemand in so einem Cube-Raum aufwacht. Wir denken am Anfang, das wäre jetzt die Hauptperson, aber dann stirbt derjenige halt sofort und irgendwann später im Film sieht man vielleicht die Leiche nochmal irgendwie. So fängt hier der erste Film auch einfach an.
Ganz witzig übrigens, denn der erste Typ, der hier stirbt im Film, das ist der gleiche Schauspieler, der auch Three Finger in Wrong Turn gespielt hat.
Ich kann mich jetzt an Three Finger nicht mehr erinnern, aber schön.
Ja. Und ich finde auch die Art, wie er hier dann stirbt, direkt am Anfang, auch ein bisschen lustig, weil das ist ja so ein Stahlnetz, was dann so eingezogen wird.
Ja.
Und er wird dann so in ja ganz viele kleine Würfel gehackt, so Nicer-Dicer-mäßig.
Ja, stimmt, Nicer-Dicer. Gab's den damals ja eigentlich schon? Weil das wäre doch eine geile Werbung gewesen.
Bestimmt, ja.
Und ab dann sehen wir halt, dass immer wieder Menschen in diesen würfelförmigen Räumen aufwachen und auch zueinander finden. Das sind in dem Film auch relativ viele Personen, würde ich sogar sagen. Ich will jetzt auch nicht auf jeden so doll eingehen, weil dann sitzen wir hier, glaube ich, morgen noch, wenn wir das hier komplett aufdröseln. Letztendlich treffen da dann schon so 6 Menschen aufeinander, die auch alle sehr verschieden sind, also wirklich komplett verschieden. Das ist auch was mir im Remake nicht gefallen hat. Hier im Original ist es so, die kommen aus verschiedenen Lebensbereichen, haben verschiedene Altersgruppen und so. Und es gibt quasi einfach nicht so die eine Sache, die die Leute miteinander verbindet. Das gibt's hier einfach nicht. Ich glaube, die versuchen auch zwischendurch, das rauszufinden. Warum sind jetzt ausgerechnet wir hier? Aber die finden da nicht so wirklich was. Und die versuchen jetzt natürlich, aus diesem Würfel rauszukommen. Der Würfel ist im Prinzip aufgebaut wie so ein Rubik's Cube, wie so ein Zauberwürfel. So kann man das eigentlich sagen. Also man stellt sich vor, man sitzt in so einem kleinen Würfel, der aber mit ganz vielen anderen kleinen Würfeln einen großen Würfel ausmacht.
Mhm.
Und wie das halt so ist, da gibt es logischerweise dann noch Außenwände, wenn man jetzt quasi in der Mitte ist. Und halt an allen 6 Seiten, die so ein Würfel ja nun mal hat, gibt es Türen, durch die man gehen kann. Also man kann sich da auch so ein bisschen hochklettern und auch durch die obere Tür durchgehen. Mhm. Das funktioniert schon. Aber je nachdem, wo man durchgeht, sind Räume halt teilweise einfach tödlich. Dann ist da entweder Säure drin oder Speere kommen angeflogen. Irgendwas ist immer. Und ja, man versucht natürlich dann in diese Räume nicht reinzugehen. Die sind auch am Anfang schon recht clever. Das ist eine Idee, auf die wäre ich vielleicht gar nicht so schnell gekommen. Die werfen immer Stiefel in den Raum. Und viele Räume reagieren halt einfach auf Bewegungen. Das heißt, wenn der Stiefel dann von Säure zerfetzt wird, kannst du dir vorstellen, was mit deinem Körper passieren würde, wenn du da reingegangen wärst.
Kannst du dir vorstellen, wie das Set ausgesehen hat für Cube?
Das hat mir Charlie damals schon erzählt, das weiß ich, dass es einfach nur so ein 5x5 Meter Raum ist. Also das war halt wirklich nur ein Raum und dann haben sie quasi Sachen umgebaut und sind dann aber wieder in den Raum rein. Also sie hatten einfach nur einen Raum.
Ja, und dieser Würfel, der war halt mit so verschiebbaren Paneelen ausgestattet, die dann eben in verschiedenen Farben geleuchtet haben. Und dadurch, dass das wohl sehr zeitaufwendig war, diese Paneelen zu wechseln, hat man den Film nicht chronologisch gedreht, denn sie gehen ja immer wieder durch unterschiedliche Räume. Manche haben halt eher so weißes Licht, manche sind rot, manche blau, manche grün. Und deswegen hat man zum Beispiel erst alle Szenen im roten Würfel gedreht, was im Film vorkommt. Und danach dann die anderen Farben chronologisch abgearbeitet, weil eben, wie gesagt, das Austauschen der Paneelen einfach so lange gedauert hat. Das fand ich ganz interessant.
Wäre das nicht viel einfacher gewesen, einfach so einen Regenbogen-LED zu verlegen in dem kompletten Raum und dann einfach immer die verschiedenen Farben anzuklicken? Oder gab es sowas 1997 noch nicht?
Ich glaube, oder? Das gab es da noch nicht.
Echt nicht?
Weiß ich nicht. Du musst ja auch, die hatten ja auch nicht viel Budget.
Ja, aber so ein LED-Schlauch, der kostet ja nichts, kostet 20 Euro.
Ja, heute kostet nichts. Weißt du, wie das damals war, Lena? Denke bitte zurück.
Okay, wir drehen Cube nach, weil heute ist billiger.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man dann irgendwann ein Remake gemacht hat, weil man sich dachte, das können wir besser.
Ja, stimmt. Ja, okay, ist dann auch irgendwie verständlich, dass sie das machen wollten. Diese Leute stellen jetzt ja jedenfalls irgendwann im Laufe der Zeit fest, dass immer, wenn sie in einen Raum reingehen, dass halt so am Rand, wenn man da durchgeht, dass da eine Zahl ist. Hm. Und praktischerweise haben sie eine Mathematikstudentin dabei und die ist nur relativ clever, vor allem wenn es halt um Zahlen geht, logischerweise. Und die versucht dann halt so ein bisschen rumzurechnen, inwiefern die Räume bzw. die Tödlichkeit dieser Räume mit Zahlen zusammenhängen könnte.
Ich finde es übrigens sehr, sehr cool, dass sie 1997 dafür tatsächlich eine Mathematikstudentin genommen haben, dass die Kluge in diesem Film hier eine Frau ist.
Ja, und was ich auch geil finde, ist, dass es halt nicht thematisiert wird irgendwie.
Nee, gar nicht.
Also es wird jetzt nie irgendwie gesagt, guck mal, wie klug sie ist, obwohl sie eine Frau ist. Sondern das ist halt einfach so, ja, die Frau ist halt die, die sich mit Mathe auskennt. Hat man dann im Remake übrigens verkackt. Vielleicht kann sich der ein oder andere kluge Hörer schon denken, dass ich vom Remake nicht so ein Riesenfan bin.
Gar nicht, nee.
Ja, genau. Sie kommt dann jedenfalls darauf, immer wenn von dieser neunstelligen Zahl, die ist immer so in 3 geteilt, wenn da irgendwo eine Primzahl dabei ist, dann ist der Raum tödlich.
Übrigens, diese ganzen Zahlensachen und so, also der Cube, wie der aufgebaut ist und mit den Zahlen und so, das hat ein echter Mathematiker entworfen, den sie sich extra rangeholt haben für den Film.
Stell dir mal vor, du bist Mathematiker und entwirfst den Cube für den Film Cube, so wie wir hier ja auch den Architekten im Film haben. Wir haben ja unter anderem bei diesen Leuten den Architekten, der den Würfel entworfen hat. Aber stell dir mal vor, dieser Mathematiker, der das entworfen hat, wacht jetzt irgendwann auf in diesem Raum. Weil so ging es ja hier dem Architekten auch. Die unterhalten sich ja eine Weile und am Ende kommt ja raus, dass einer von den 6, also nicht am Ende, sondern in der Mitte kommt ja schon raus, dass einer von den 6 Menschen echt an diesem Projekt hier beteiligt ist und jetzt auf einmal da drin aufwacht. Also als Mathematiker, der sich hier diesen Film ausdenken soll, hätte ich ja ein bisschen Angst. Ja, sie stellen dann auf jeden Fall fest, dass diese Regel mit den Primzahlen tatsächlich gar nicht 100% hinhaut, sondern dass es sich um ein kartesisches System handelt. Ich habe jetzt nicht Mathe studiert, deswegen konnte ich damit auch erstmal nicht so wahnsinnig viel anfangen. Man kann damit wohl irgendwie ausrechnen, dass das Koordinaten sind, die dir dann angeben, wo du dich mit deinem Mini-Würfel gerade im Riesenwürfel befindest. Das macht das kartesische System, angeblich laut Film. Ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht.
Klingt alles sau kompliziert auf jeden Fall.
Ja.
Also, weil so ein bisschen erinnert Cube ja auch an Escape Room Sachen, nur dass es hier wirklich Escape Room für Fortgeschrittene, nämlich für Mathematik-Nerds Level 1000.
Ja, ich hoffe dann nur, dass es halt wirklich echt ist. Das wäre natürlich cool, das wäre sonst irgendwie blöd, wenn es gar nicht stimmt. Schreibt uns, wenn ihr Mathe studiert. Ja, sie merken dann auf jeden Fall, dass sie nur 7 Würfel von der Außenwand weg sein können. Das ist ja schon mal was. Das bringt doch Hoffnung.
Weil insgesamt, das sagen sie zwischendurch, glaube ich, auch, gibt es ja über 17.000 Würfel.
Ja.
In diesem riesigen Cube. Sie erklärt das zwischendurch. Das sind 27 mal 27 mal 27 Würfel.
Ach so, ist es. Ah, doch so viele.
Oder 26? Nee, es war doch irgendwas mit 17.000. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall eine scheiß hohe Anzahl von Würfeln.
Scheiße viele, genau. Das ist der mathematische Fachbegriff. Genau, und die haben unter anderem einen Insassen dabei, der halt auch einfach ein bisschen auffällt, weil er hat vermeintlich, da sprechen wir später nochmal darüber, eine geistige Behinderung. Und dadurch, dass dieser Typ dabei ist, drehen auch einige hier, vor allem der eine Polizist, gleich total durch und sagen halt auch irgendwie gleich, dass sie den irgendwie töten wollen, weil der ja nur eine Last wäre und so. Und dann gibt es auch einen Raum, der auf Geräusche reagiert und der Polizist ist dann der Meinung, dass er hier sich nicht konzentrieren kann, beziehungsweise dann nicht ruhig bleiben kann und deswegen wollen sie den gleich umbringen. Ja, da merkt man, wie schnell das Schlechte aus den Menschen herauskommt.
Hm.
Und die schaffen es bis zur Außenwand. Da ist dann auch so eine Tür und dann merken sie halt, das sind scheiße viele Würfel und dementsprechend geht es scheiße weit runter. Und jetzt binden die so alle ihre Klamotten zusammen und lassen die eine Ärztin, die sich auch immer für den Insassen mit der Behinderung eingesetzt hat, halt so ein bisschen runter, um halt auch mal zu gucken, wie tief das ist.
Wie findest du so das, die Effekte, also wie es so außerhalb des Würfels aussieht?
Geil. Wirklich einfach nur so düster. Nichts. Also als wären die wirklich im Weltall oder so. Man sieht ja auch gegenüber, glaube ich, so ein bisschen Betonwand oder so und mehr einfach nicht.
Hm.
Was sagst du?
Ja, also ich finde für 97 sieht es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ich habe nämlich witzigerweise gelesen, dass das Studio, Core heißen die, die die Special Effects gemacht haben, gibt es seit 2010 nicht mehr, die haben das wohl umsonst gemacht für den Film.
Wieso?
Weil die kanadische Filmindustrie damit unterstützen wollten.
Nett.
Ist geil, oder? Hab auch gelesen, dass die unter anderem auch die Effekte gemacht haben zu Silent Hill und zu Saw 2.
Ja, die haben offensichtlich was drauf, oder?
Aber wie gesagt, das Special Effects Studio gibt es seit 2010 nicht mehr.
Schade. Ja, also ist auf jeden Fall sehr minimalistisch und sehr, sehr cool. Es kommt dann jedenfalls so weit, dass diese Ärztin, die sie da runtergelassen haben, so ein bisschen abrutscht und der Polizist ist halt ganz oben und will sie wieder reinholen und dann ist es so ein bisschen König der Löwen mäßig und er lässt sie fallen und behauptet dann, sie hätte losgelassen. Nee. Ja, jetzt merken die Leute in dem Cube natürlich, okay, die Außenwand war jetzt anscheinend nicht so die Lösung, weil wir können ja jetzt hier nicht einfach mehrere Meter oder Kilometer in die Tiefe springen, dann sterben wir offensichtlich. Fangen dann natürlich auch sofort an, sich zu kloppen, was man halt irgendwie auch so tut in lebensbedrohlichen Situationen anscheinend. Und sie stellen dann aber fest, dass sie mittlerweile wieder in der Nähe ihrer Startposition sind und dass die Räume sich bewegen. Man hat nämlich auch immer so ein Rauschen gehört und so. Und ich glaube, das wurde auch gar nicht so wahnsinnig doll angesprochen. Aber auf einmal ergibt das halt alles total viel Sinn. Und vor allem auch für die Mathematikstudentin ergibt das total viel Sinn. Und deswegen vertraue ich ihr da auf dieser Ebene einfach. Und sie vermuten jetzt, dass es quasi so eine Brücke gibt, die da langfährt. Und dass du quasi durch die Bewegung der Räume und so dann auch in den Brückenraum kommen kannst. Und der bringt dich dann endgültig zum Ausgang. Weil irgendwie müssen sie in den Cube ja auch reingekommen sein. Dementsprechend ist das wirklich logisch, finde ich.
Ja, sie stellen ja dann, glaube ich, auch fest, dass wenn sie einfach von vornherein in dem ersten Raum geblieben wären,
ja,
dann wären sie wieder irgendwann zum Ausgang gekommen. Weil genau dieser Würfel vom Anfang eben das Verbindungsstück zur Brücke ist.
Genau, ja. Da wollen sie dann jetzt quasi einfach wieder hin.
Genau.
Und die Mathematikstudentin stellt jetzt fest, dass mit den Primzahlen haut tatsächlich nicht hin. sondern es sind stattdessen Primzahlpotenzen.
Toll.
Ich bin einfach gerade froh, dass ich mich mit sowas nicht beschäftigen muss. Ja, aber Primzahlpotenzen kann man halt nicht einfach mal so ausrechnen. Dafür braucht man halt einen Taschenrechner oder halt unfassbar viel Zeit. Und ich glaube, es ist jetzt so, dass die Räume, wo die Primzahlpotenz eine Primzahl ist, dass die, glaube ich, tödlich sind. Mhm. Deswegen streitet sie sich da auch mit dem einen Polizisten und sagt halt, ja, ich kann eine Primzahlpotenz nicht einfach so ausrechnen. Und der Insasse mit der Behinderung, der die ganze Zeit so mit seinen Fingern spielt und sonst sich eigentlich immer nur über die Farbe von Räumen beschwert hat, der ruft jetzt auf einmal die Zahl rein. Und da merken die nämlich, ja Mensch, der hat ja offensichtlich hier richtig was drauf. Der Insasse mit der Behinderung sagt doch, er möchte dafür Gummibärchen haben. Und der sagt dann, klar, du kriegst kistenweise Gummibärchen. Und er so, nein, Gummibärchen gibt's in Tüten. Und ich fand die Szene einfach so geil, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass in diesem Film jetzt an so einer merkwürdigen Stelle so ein platter Gag kommt. Aber ich fand den in dem Moment so scheiße lustig. Und ja, mit ihm zusammen schaffen sie das dann quasi, sich durch die Räume zu bewegen.
Sicher, vor allem ohne in irgendwelche Fallen zu tappen.
Ja. Es passiert jetzt aber am Ende trotzdem noch, dass die Leute sich da einfach aufs Übelste niedermetzeln, woran auch größtenteils einfach dieser Polizist schuld ist. Ich glaube, der sagt auch zwischendurch mal irgendwie, dass er ein Aggressionsproblem hat und so. Und ständig fängt er da irgendwelche Prügeleien an. Oder er hat ja auch die Ärztin umgebracht und so. Das ist alles einfach
Ja, der macht nachher die Mathematikstudentin auch noch so richtig eklig an.
Ja,
und sagt dann also, sowas wie, wir sind wie zwei Zahlen, du bist der perfekte Schlüssel, ich steck dich in das Schloss. Also, weiß ich nicht, irgendwie
Ja, wirklich einfach eklig. Also, ohne den Typen hätte das vielleicht die ganze Gruppe überlebt. Aber letztendlich metzeln sich einfach alle nieder. Und genau, die Mathestudentin ist super schwer verletzt und kommt quasi nicht mehr weg, also kann sich nicht mehr bewegen. Und am Ende schafft es nur der Insasse mit der Behinderung, den Cube zu verlassen und geht halt ins Licht.
Hm.
Und hat's dann geschafft. Ihm habe ich das auch komplett gewünscht, dass er da rauskommt. Ich hätte es natürlich der Mathestudentin auch total gewünscht.
Ja, also, weil das ist mir hier so aufgefallen bei dem Film. Ich finde, es gibt die meiste Zeit keinen richtigen krassen Sympathieträger in diesem Film.
Also den, der es am Ende schafft, den mochte ich die ganze Zeit. Der war einfach sympathisch.
Am Ende der mit der geistigen Behinderung es dann rausschafft, der ist ja auch irgendwie so die unschuldigste, reinste Person, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ja, das ist gut, dass der es dann schafft. Was natürlich dann einfach richtig krass kontrovers diskutiert wurde, war dann das Ende, das wir nicht sehen. Was ist außerhalb des Cubes? Weil er geht ja einfach nur ins Licht und wir wissen, er hat es geschafft, aber was da jetzt ist außerhalb des Cubes, das wissen wir halt nicht. Wer wartet da? Wer hat sie da reingesteckt? Weil sie philosophieren ja zwischendurch auch, ne? Sind es Aliens? Werden hier Experimente an uns durchgeführt? Ist es die Regierung? Werden wir für irgendwas bestraft? Oder sind es irgendwelche reichen Bonsen, die einfach nur Gefallen daran finden, uns hier dabei zuzugucken, wie wir in die Fallen tappen und sterben? Aber das wird ja nie geklärt.
Naja, aber bei Cube Zero erfährt man zumindest ein bisschen was. Da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Also Cube Zero war auch wirklich der Film, den ich auch unbedingt immer noch mal gucken wollte. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich das jetzt endlich nachgeholt habe, weil der beantwortet zumindest so ein paar Fragen. Und ich glaube, auf ein paar andere Fragen gibt es vielleicht einfach keine richtig gute Erklärung, die den Leuten gefallen hätte. Und ich glaube, dann hat man es vielleicht deswegen lieber offen gelassen.
Ja, ich finde es ja auch gut, weil einfach dadurch jeder ein bisschen selbst philosophieren kann, was so der Sinn des Cubes ist, ist halt einfach geiles Diskussionspotenzial. Und was halt außerhalb des Cubes ist. Denn es gab tatsächlich eine Aufnahme außerhalb des Cubes am Ende, die aber der Regisseur tatsächlich als erstes dann, als es in den Schnittraum ging, gestrichen hat.
Kennen wir die? Also gibt es die irgendwie auf YouTube oder so?
Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal nicht.
Ah, schade. Das würde ich mir irgendwie gerne angucken.
Nein, ich finde das gut, dass es das nicht gibt. Das ist,
ja, ich würde es ja auch nicht zum Film zählen. Ich will die einfach so nochmal einzeln gucken.
Was ja generell auch interessant ist, ist ja, dass wir irgendwann im Laufe des Films merken, dass gar nicht die Fallen hier das Böse sind im Cube, sondern die größte Bedrohung sind nachher wieder einfach die Leute.
Ja,
So ich wie weiß bei nicht. Walking Dead nachher einfach nicht mehr die Zombies das Problem sind, sondern die anderen, die auch überlebt haben. Also, dass du einfach selber nachher irgendwann zu Gegnern wirst. Und das ist ja hier im Cube auch der Fall. Irgendwann sind es nicht mehr die Fallen, sondern dass sie sich gegenseitig nicht mehr vertrauen und anfangen, sich gegenseitig zu massakrieren.
Das stimmt, aber bei Cube waren ja auch nie die Fallen die Bösen, sondern grundsätzlich erstmal die Leute, die einen überhaupt da reingesteckt haben.
Ursprünglich war aber tatsächlich mal geplant, also für den Film, dass es ein Monster geben soll, was durch den Cube läuft und die Leute tötet.
Ach, das fände ich, oh, das wäre so scheiße gewesen. Das wäre richtig, richtig, das wäre dann so ein bisschen Minotaurus-mäßig, ne, hier mit Labyrinth und so. Nee, das
finde ich auch nicht gut.
Nee.
Aber was ich auch noch gelesen habe, und das fand ich irgendwie auch ganz nett, ist, dass die Figuren im Film alle nach berühmten Gefängnissen benannt wurden. Also der Typ mit der geistigen Behinderung, der heißt ja Kazan, und das ist zum Beispiel eine berühmte psychiatrische Anstalt.
Aha, und die anderen?
Auch, also es gibt noch ein Bundesgefängnis, das heißt Leavenworth, und zwei Figuren im Film heißen ja Levin und Worth. Also Levin ist ja die Mathematikstudentin und Worth ist der Architekt.
Ah.
Also, das finde ich irgendwie ganz nett.
Stimmt, ich kenne halt auch von keinem Gefängnis, glaube ich, so den Namen. Deswegen wäre mir das natürlich niemals aufgefallen. Also außer sowas wie Alcatraz.
Ja gut, ich glaube, das wäre jedem dann aufgefallen.
Ja, eben.
Ja, und wie wir schon gesagt haben, der Film hatte kein hohes Budget. Das waren $350.000. Und der Film hat aber, ja, ansehnliche 9 Millionen eingespielt und hat über die Zeit einfach Kultstatus erreicht. Und das war dann natürlich auch ein Grund zu sagen, den machen wir noch einen zweiten.
Ja, der zweite Film lässt sich im Prinzip ein bisschen so zusammenfassen wie der erste. Es wachen halt wieder Menschen im Cube auf, aber man hat sich natürlich schon noch mal ein bisschen was Neues überlegt. Und zwar ist in Cube 2 das mit so Raum und Zeit und Gravitation und so. Da gibt es so ein paar Neuerungen.
Raum und Zeit und Gravitation und so.
Naja, hier haut ja wirklich nichts hin. Also das ist ja, also so, sie brechen alle Gesetze, auch die Gesetze der Physik.
Der erste Cube bedeutete den sicheren Tod. Es sei denn, man konnte den Code knacken.
Wenn diese Zahlen hier Primzahlen sind. Oh mein Gott.
Aber jetzt.
Hallo? Ist da jemand?
Hat der Terror eine neue Dimension erreicht.
Wo sind die verdammten Zahlen?
Ist kein Spiel.
Der erste folgte noch den Regeln.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt fast nichts Positives, was ich über diesen Film berichten kann. Also,
ja.
Das ist wirklich so mit das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe, würde ich sagen.
Ich finde es auch einfach zu kompliziert.
Ja, und das kommt auch noch dazu. Die Story ist kompliziert und kacke. Die Effekte, also die machen mich wirklich fertig, diese CGI-Effekte.
Die sehen so ein bisschen aus, als hätte ich die mit einem Windows-Computer selber gemacht, oder?
Ja. Also es ist wirklich pulsierende Wände, die sich so lichtmäßig, so halbtransparent auf dich zubewegen. Höhepunkt ist nachher so ein Quadrat, was irgendwie so hologrammmäßig mitten im Raum erscheint, dann immer größer wird und sich dann bewegt wie so ein 90er-Jahre-Bildschirmschoner. Also eher in dem Film hat man sich auch gedacht, mehr ist mehr.
Ja. Also ich finde ja auch im ersten Film war es ja schon so, dass es zwischendurch, haben wir ja schon festgestellt, für uns mathematisch betrachtet etwas schwierig nachvollziehbar war. Einfach wegen Primzahl, Potenzen dürfen keine Primzahl sein und kartesisches System und wie bewegen sich die Würfel. Wenn man jetzt aber hier irgendwie mathematisch noch weitergeht und dann Physik dazu holt und dann ist hier irgendwie der Raum, der hat jetzt keine normale Zeit mehr und in dem anderen Raum vergeht die Zeit auch anders. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt noch logisch ist, was die uns erzählen, weil ich kann es ja nicht nachrechnen, weil ich einfach zu blöd dafür bin, aber
ja, sie erklären halt hier irgendwas mit, dass sie sich in einem Tesserakt befinden, was dann irgendwie so ein Würfel mit 4 Dimensionen ist und irgendwie kreuzen sich dann zwischendurch Paralleluniversen und schieß mich tot. Also
ich habe keine Ahnung von Physik, aber es klingt so, als wäre es Bullshit. Also
ja, es ist, also weiß ich nicht. Das Schlimmste ist wirklich, dass sich hier ein hässlicher CGI-Effekt an den nächsten reiht.
Ja, was ich aber gut finde in Cube 2, ist, dass ja quasi Leute aus dieser Firma im Cube sind.
Naja, letztlich ist es ja nachher diese eine Frau, die es dann schafft, die sollte ja irgendwelche wichtigen Daten aus dem Cube holen von irgendeiner Person. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Auf jeden Fall entkommt sie dann am Ende als Einzige, wird ja dann aber von dieser Organisation irgendwie niedergestreckt. Und dann endet es so. Und du bist dann halt, weiß ich nicht. Also mein einziger Lichtblick in diesem Film ist Mrs. Paley. Mrs. Paley ist eine alte Omi, die, glaube ich, ein bisschen dement ist und deswegen sich öfter mal neu vorstellt oder auch die anderen öfter mal fragt, wie sie denn heißen, wo sie herkommen, weil sie denkt die ganze Zeit ja, dass sie in einem Fitnessstudio ist und sie einfach den Ausgang nicht findet. Also ja. Die finde ich halt einfach wirklich süß.
Ja, das finde ich schön.
Aber ansonsten ist der Film nur Müll. Das ist so schlimm. Es ist richtig schlimm einfach.
Ich habe ein bisschen so mathematisch versteckte Hinweise gefunden, die du natürlich auch sofort im Kopf ausgerechnet hast. Die finden ja irgendwann diese 60.659 überall an der Wand. Und das ist, wie du sicherlich wusstest, die 6.115. Primzahl. Und dementsprechend ist das, na klar, eine Anspielung an den ersten Teil. Ich habe das gelesen, das ist so, ja, logisch. Natürlich ist das die 6.115. Primzahl. Und es gibt nämlich wohl ein alternatives Ende, in dem es einfach noch ein bisschen weitergeht. Und da wird wohl Kate von dieser Firma, die dann da quasi absichtlich reingesteckt wurde, am Ende erzählt, dass sie 6 Minuten und 59 Sekunden im Würfel war, weil er da mit Raum und Zeit und so alles nicht so richtig hinhaut.
Ja.
Was natürlich cool ist, wegen dieser Zahl hier, 60.659, also 6 Minuten 59 Sekunden. Und man sieht wohl auch die ganze Zeit während des Films, ist mir aber nicht aufgefallen, dass die Leute an den Uhren, dass es immer ungefähr kurz nach 6 ist. Was dann auch wieder passen würde, dass es quasi bei den 6 Uhr und 6 Minuten und 49 Sekunden ist. Okay. Ich mag das halt, wenn man sich an sowas hält. Das finde ich irgendwie cool, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und man sieht wohl zwischendurch irgendwo im Cube eine Schmiererei, ist mir leider nicht aufgefallen, dass da irgendwo dran steht, Kazan was here. Und das ist ja der, der im ersten Teil überlebt hat. Der hat anscheinend irgendwann im ersten Teil da mal irgendwo was hingeschmiert. Aber es ist ja ein bisschen bescheuert, weil es ist ja ein anderer Cube, oder? Der sieht doch komplett anders aus. Der ist ja auch viel heller.
Ja, es soll aber, glaube ich, der gleiche sein.
Okay, weil zum Beispiel der in Cube Zero ist ja definitiv ein anderer, oder?
Das soll, glaube ich, auch der gleiche sein. Ich schätze mal, das
sollen
ist einfach
wir wirklich
immer
denken, das wäre jedes Mal der gleiche Würfel? Ich dachte schon, dass die ein bisschen damit spielen, dass es halt einfach verschiedene Cubes gibt.
Nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist immer der gleiche, aber der wurde dann halt zwischendurch ein bisschen weiterentwickelt. Also, weil am Ende von Cube 2 sagt ja auch einer der Männer von dieser Organisation, Phase 2 ist abgeschlossen. Also vermutlich wird da einfach stetig dran rumoptimiert an dem Ding.
Aber designmäßig sahen die trotzdem auch irgendwie anders aus.
Ja gut, aber auch am Design kannst du ja rumoptimieren.
Ja, stimmt.
Naja, das bringt uns zum dritten Teil, Cube Zero. Der zweite kam ja 2002 raus, der dritte dann jetzt 2004. Also das haben sie auch nicht viel Zeit ins Land ziehen lassen. Und das ist dann das Prequel, also die Vorgeschichte zu Cube.
Genau, und hier sehen wir am Anfang so zwei Männer, die in so einem Büro sitzen, die offensichtlich auch nicht im Cube sind, also denen scheint es ganz gut zu gehen. Und die gucken sich halt über Bildschirme Leute an, die wiederum im Cube sind. Und ja, die Leute, die halt in diesem Büro sitzen, die gehören offensichtlich zu dieser Organisation und können da teilweise auch Sachen beeinflussen.
Da haben wir es.
Wow. Er befolgt ihre Befehle.
Lassen Sie mich raus!
Er kennt ihre Fallen.
In dieser Form werden Koordinaten eingetragen.
Er kennt ihre Opfer.
Ist besser als die meisten. Die Buchstaben aufzuschreiben fiel noch niemandem ein.
Ja? Sattelst du den weißen Hengst und befreist sie?
Also was man jetzt dem dritten Teil zumindest schon mal zugutehalten muss, ist, dass der nicht mehr so hässliche CGI-Effekte hat. Also zwischendurch ist auch mal was nicht ganz so hübsch, dann so ein CGI-Feuer, was einen Typen da so grillt, aber Ansonsten sieht man, dass hier auch wieder mehr praktische Effekte genutzt wurden. Sehr gore-lastig. Also da wird irgendwie direkt zu Beginn so ein Typ mit, ja, man denkt, es ist Wasser bespritzt. Aber das ist dann irgend so eine ätzende Flüssigkeit, die ihm da komplett das Fleisch von den Knochen schält. Und dann läuft das Fleisch an ihm quasi einfach nur so runter wie so eine flüssige, blutige Fleischmasse.
Ja, ich habe auch weggeguckt. Also es war dann auch nämlich so, dass er dann auch so dran gezogen hat.
Ja,
und das
ja,
so aktiv abgezogen hat, aber dann halt sein ganzes Fleisch ab. Es war widerlich.
Ja. Naja, und wir erfahren halt in dem Film ja auch ein bisschen mehr über den Hintergrund und die Typen, die halt das Ding da kontrollieren. Und der eine Typ halt in diesem Technikraum, der durchforstet halt zwischendurch so Akten der Leute, die im Cube schon umgekommen sind, und der entdeckt, dass die Zusageformulare gar nicht ausgefüllt sind. Also dieses Formular müssen wohl alle Cube-Kandidaten ausfüllen, wenn sie sich als Testperson dort hineinbegeben. Angeblich sind die Leute nämlich im Cube allesamt zum Tode verurteilt, die dann so noch eine Überlebenschance erhalten. Also so erfahren wir auch mehr über den Hintergrund. Was sind das eigentlich für Leute, die da im Cube stecken?
Genau, und bei einer fehlt das Formular, ne?
Genau. Und naja, er setzt nachher so ein bisschen eins und eins zusammen und erkennt dann halt eben, dass hier irgendwie was alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass die Leute gar nicht freiwillig im Cube wahrscheinlich sind, sondern da reingesteckt wurden und dass das alles abgekatert ist, und entschließt letztendlich einfach selbst in den Cube zu gehen, um den Leuten zu helfen.
Und übrigens, dieser Typ, der das Ganze hinterfragt und so, der hat eine Tasse und da steht drauf: Think outside the box. Das finde ich super. Weil es ist halt irgendwie so ein Standardspruch und so, aber zu ihm passt es ja 100% perfekt.
Genau, denn genau dieser Kontrolltypi, der dann eben selbst in den Cube geht, der schafft es ja dann sogar, einer Person zur Freiheit zu verhelfen. Er selber wird aber von der Organisation wieder gefasst und wieder in den Cube gesteckt.
Na, und vorher kriegt er noch so eine Art Lobotomie, ne?
Ja,
haben genau. Wir ja neulich bei Grave Encounters schon drüber gesprochen. Lobotomie trennt da irgendwie Hypothalamus und Stammhirn oder irgendwas auf jeden Fall im Kopf. Ja.
Und er wacht halt eben ohne Erinnerung plötzlich im Cube mit einer neuen Gruppe auf. Und plötzlich bewegt er seine Hände so komisch und auch generell seine Körperhaltung und wie er guckt. Und das erinnert uns an jemanden.
Ja, er sagt ja sogar dann, glaube ich, so: Den blauen Raum fand ich besser, ich will wieder in den blauen Raum, rote Räume sind blöd. Und er hat einfach wirklich so original den gleichen Text von Kazan aus dem ersten Teil, der das geschafft hat, der mit der Behinderung. Weswegen ich auch meinte, das ist ja vermutlich keine Behinderung, beziehungsweise wir wissen es ja nicht, weil ich denke mal, dass Kazan das Gleiche passiert ist. Dass er
auch. Ja, er ist ja Kazan.
Aber er ist ja nicht Kazan, es ist ja nicht der gleiche Schauspieler. Ich denke nur, es ist ja so eine ähnliche Geschichte einfach.
Na, ich glaube, man will uns hier verkaufen, dass das Kazan ist.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, nur mit Kazan ist damals das Gleiche passiert. Das ist ja interessant, dass du das so verstehst.
Ja, ich habe das
schon
verstanden.
Schreibt uns mal, wie ihr das versteht, weil das würde mich jetzt sehr interessieren. Weil ich finde, dadurch, dass er und Kazan sich ja null ähnlich sehen, würde ich jetzt einfach denken. Ja, Quatsch, es sind beides Menschen. Also, ich würde jetzt einfach denken, dass er einfach das gleiche Schicksal hat wie Kazan.
Ach, ich weiß nicht, so richtig zugesagt hat der dritte Teil mir auch nicht. Ich finde ihn aber zumindest besser als den zweiten Teil. Finde halt das Ende auch dann wirklich cool.
Ja, das ist richtig geil.
Aber es hat zwischendurch auch so Sachen, man sieht dann zwischendurch da so, so ein ja, Chef, der dann bei diesen zwei Männern im Kontrollraum auftaucht, der irgendwie ganz seltsam aussieht, mit so einem komischen Roboterauge.
Ja.
Ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir, oh Leute, ey. Also, ihr müsst doch nicht in allem so übertreiben. Was soll denn das?
Ich fand es aber auch so ein bisschen gesellschaftlich ganz interessant. Also, weil letztendlich haben die beiden ja nur ausgeführt, was ihnen von oben gesagt wurde, als sie dann in diesem Kontrollraum saßen.
Nee, selber denken ist nicht.
Genau, think outside the box.
Naja, und damit bleibt dann letztendlich nur noch das japanische Remake, das 2021 rausgekommen ist. Und auch hier ist die grobe Story natürlich wie im Original. Eine Gruppe von Leuten wacht im Cube auf, keiner weiß, wie er da hingekommen ist. Und natürlich gibt es auch wieder tödliche Fallen.
Vielleicht ist ja Hinter einer der Klappen ein Ausgang.
Hast du irgendwelche Fallen gesehen? Wenn ihr nicht sterben wollt, kommt mit.
Ich verstehe. Schon wieder der gleiche Raum.
Das hier könnte auch eine Art von Bestrafung sein.
Vielleicht ist das immer noch ein Traum.
Wir können's schaffen.
Ja, der Film ist jetzt von 2021, obwohl bei Amazon irgendwas von 2023 steht. Also irgendwie ist sich da das Internet nicht ganz einig, aber ich habe Videos aus 2022 gesehen, wo man über den Film gesprochen hat. Also okay. Muss der von 2021 sein.
Vielleicht ist der auch 2023 dann erst bei uns in Deutschland gelandet.
Ah, das kann sein, ja. Stimmt. Ja, ich will da jetzt auch nicht so mega heftig auf die ganze komplette Story eingehen. Ich fand's im japanischen Remake so ein bisschen schade, dass halt so diese Diversität aus dem Original-Cube so ein bisschen rausgelassen wurde. Weil ich fand das im ersten Teil so geil, dass diese Leute, die wirkten halt wirklich, als hättest du dir 6 völlig willkürliche Menschen von der Straße einfach zusammengesammelt. Da ist einer mal ein bisschen älter und einer mal ein bisschen jünger und einer studiert vielleicht Mathe und einer ist Ärztin oder sowas. Verschiedene Altersgruppen und auch verschiedenes Aussehen und so. Und ich hatte so das Gefühl, dass die im japanischen Remake alle so ein bisschen gleich alt und so ein bisschen gleich hot waren irgendwie. Und das fand ich so schade, weil ich so bei Cube eigentlich immer so das Gefühl hatte, dass es halt null ums Aussehen geht. Das fand ich ja so ein bisschen blöd.
Aber also ehrlicherweise habe ich das Gefühl, zumindest bei allem, was ich bisher so gesehen habe, was aus dem asiatischen Raum kommt, dass das immer irgendwie gut aussehende Menschen sind, die dann in Serien oder Filmen mitspielen, oder?
Ja, also das ist ja in Hollywood auch voll oft so. Also in Hollywood ist ja auch so die dann das Mädchen von dem anspielt, eigentlich ein Victoria's Secret Engel oder so. Also das ist ja, wir kennen das ja schon aus Hollywood. Aber das fand ich halt gerade bei Cube so geil, dass es da mal nicht gemacht wurde, weil es halt so eine kanadische Billigproduktion war.
Und jetzt willst du jetzt etwa sagen, alle Kanadier sind hässlich, oder?
Das will ich überhaupt nicht sagen, dass alle Kanadier hässlich sind. Ich will nur sagen, sie haben sich keine Hollywood-Stars geholt für die Rollen. Und das fand ich sehr erfrischend und sehr schön. Ich habe auch niemanden hässlich genannt, das hast du gesagt. Ja, genau.
Naja, okay.
Hier gibt es auch niemanden mit einer Behinderung. Stattdessen hat man so ein Kind hier reingenommen, um halt auch quasi wieder so diese pure Unschuld so ein bisschen wiederzuspiegeln, schätze ich mal. Das Kind ist auch das, was am Ende ins Licht geht. Was jetzt hier in dem Film wirklich so der eine große Unterschied ist, also erstens, der Mathestudent ist jetzt ein Mann, was ich ja schon mal doof fand. Und dann ist es halt auch so, dass eine Frau am Ende auch wieder schwer verwundet quasi zurückbleibt, so wie wir das im ersten Teil ja auch schon gesehen haben. Im ersten Teil war es halt die Mathestudentin. Und dann ist es aber so, das Kind geht ins Licht. Und dann ist die Frau aber plötzlich in dieser Firma, wird wieder schick gemacht und sitzt dann plötzlich wieder im Cube in der neuen Runde. Und da merkt man dann quasi, sie gehört offensichtlich dazu und ist jetzt quasi keine Insassin, sondern soll das ein bisschen lenken oder so.
Ja, genau, wahrscheinlich irgendwie.
Das war schon ein nettes Ende. Das fand ich ganz gut, dass am Ende nochmal so ein Twist kam, den wir auch aus dem ersten noch nicht kannten, der jetzt aber auch nicht die Story völlig verfälscht hat, der einfach irgendwie cool war, so wie ich das bei Cube Zero auch mit dem Twist cool fand, aber
ja, weil es halt so einen Teufelskreis andeutet, ne? Dass es immer wieder und immer wieder von vorne losgeht mit anderen Leuten, die sich da durch dieses Cube-Labyrinth irgendwie wursteln müssen.
Ja.
Was ich ja auch noch ganz nett fand hier, ist halt die Beziehung zwischen dem Kind und diesem einen Typen, der sich irgendwie voll für das Kind verantwortlich fühlt. Weil es, glaube ich, ihn an seinen Bruder erinnert oder so. Und hier wird eine gewisse Emotionalität aufgebaut, die mich hoffen lässt, dass die beiden es am Ende schaffen. Und ich muss sagen, das hatte ich im ersten Film nämlich nicht so. Da hatte ich nicht die ganze Zeit den Wunsch, oh ja, der soll es unbedingt aus dem Cube rausschaffen. Ich fand es schön, dass das Kazan, also der mit der geistigen Behinderung, der einfach die unschuldigste, reinste Person war, dass der das dann am Ende geschafft hat, fand ich dann gut. Aber während des Guckens hatte ich so dieses Gefühl irgendwie einfach nicht so richtig. Und das hatte ich dann hier, dass ich wirklich denen gewünscht habe, dass die das schaffen sollen. Was ich aber blöd fand, waren die, ja, Art Rückblenden.
Ja, das war Bullshit.
Erinnerungsszenen. Das ist tatsächlich etwas gewesen, was man im Original, im Kanadischen, ursprünglich auch wollte.
Aha.
dass so Szenen eingeblendet werden, die die Leute außerhalb des Cubes zeigen, damit wir ein bisschen mehr über sie erfahren, wer sie eigentlich sind, wo sie herkommen, was sie machen. Und dann hat man sich nachher dagegen entschieden. Ja, warum wohl? Weil das einfach die bessere Variante ist, finde ich halt. Mhm. Wenn du dich nur innerhalb des Würfels bewegst, settingmäßig, und nichts anderes siehst, weil du viel mehr diesen klaustrophobischen Eindruck, dieses Feeling hast und alles ein bisschen mystischer und ungewisser bleibt, wer jetzt eigentlich diese Leute sind.
Wir sind auch viel mehr mit denen auf einer Ebene, weil wenn wir jetzt mit irgendwelchen Leuten im Cube aufwachen würden, die könnten uns das ja auch nur erzählen. Die könnten ja keine Szenen einblenden. Und dadurch fühlst du dich so ein bisschen zugehörig, wenn du das halt nur hörst. Und wenn dann aber diese Sachen eingeblendet werden, merkst du halt viel mehr einfach, dass es ein Film ist. Also dann ist es halt nicht mehr so, als würdest du so ein Experiment gucken, sondern halt was voll Filmisches. Und auch, ich habe das auch nicht verstanden, weil die kommen ja auch in so einen Raum, wo man zum Beispiel den einen Typen sieht mit seinem kleinen Bruder und so, diese ganz furchtbar traurige Szene. Aber die sehen ja alle anderen auch, ne?
Ja.
Ich habe das zumindest so verstanden, dass es nicht einfach nur Rückblenden ist, sondern dass es schon ein bisschen eine Leinwand ist, wo dann plötzlich das abgespielt wird.
Aha.
Ich war mir da aber auch nicht sicher. Ich fand es auf jeden Fall richtig merkwürdig.
Warst du high, als du den geguckt hast?
Nein.
Nein, ehrlich gesagt, ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich muss auch zugeben, dass der Film relativ schnell meine Aufmerksamkeit auch ein bisschen verloren hat.
Ja, ist mir zwischendurch auch passiert. Aber für die Szene habe ich tatsächlich nochmal zurückgespult, weil ich mir nicht mehr sicher war.
Ach, ja. Also für mich bleibt letztendlich einfach nur zu sagen, Cube, erster Film, großartig, vor allem für die Zeit.
Ja.
Ist einfach mal was anderes.
Ja.
Und den Rest hätte es für mich nicht gebraucht.
Ich fand halt Cube Zero für mich noch cool, weil ich auch das Ende richtig gern mochte. Und ich finde, man hat so zumindest ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte gelernt. Und deswegen fand ich das ganz geil. Und ich glaube auch, weil immer wieder, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, hatte ich so das Gefühl, dass Cube mich an andere Filme erinnert. Zum Beispiel einerseits Escape Room, aber auch Der Schacht irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, dass es eventuell vielleicht diese Filme gar nicht gegeben hätte, wenn es Cube nicht geben würde. Das heißt, ich glaube, dass Cube einerseits ein geiler Film ist, aber andererseits auch Inspiration für viele in der Filmbranche war. Könnte ich mir zumindest
vorstellen.
Ja, wobei
Cube sich ja letztendlich auch einfach an einem richtig alten Film orientiert.
Ach echt?
Oder an einem, nee, Theaterstück sehe ich gerade, ist das nämlich von Sartre. Geschlossene Gesellschaft heißt das. Da geht es auch um Leute, die einfach ja so festsitzen und nicht wissen, warum oder wie sie da rauskommen. Und dann versuchen sie halt irgendwann zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, da ist es nämlich nachher so, dass sie feststellen, dass sie in der Hölle sind und dass sie nicht entkommen können.
Mhm. Blöd.
Aber ja, also zumindest habe ich gelesen, dass, und ich finde, ich habe Ausschnitte gesehen vom Theaterstück, dass es da Parallelen gibt. Also da hat man sich vielleicht auch ein bisschen an sehr altem Stoff ein bisschen bedient.
Ja.
Ja, ich bin mit am Ende dann angekommen, oder wie sehe ich das hier?
Ja, ich würde sagen, wir haben es aus dem Cube rausgeschafft. Das ist heute meine Folge der schlechten Gags.
Bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr uns was mitteilen möchtet, schickt gerne eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast. Auf Twitter-X heißen wir einfach Schreckszene und eine E-Mail kann man uns auch schicken, nämlich an schreckszene@podnews.de. Und wie eingangs schon erwähnt, wir freuen uns über jeden positiven Kommentar, über jeden Follow, über jede positive Bewertung. Wir können es nicht oft genug sagen. Wir sind richtig geflasht von diesem Zuspruch der letzten Monate und können jetzt hier glückselig die Folge beenden.
Ja, und um einfach mal Maxine zu zitieren, ich will einfach nicht, dass es aufhört. Also bitte macht weiter damit.
Und dann hören wir uns natürlich wieder in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.